Ich bin Robert Andreas aus München, also das war ein Journalistenpseudonym. Ich arbeite beim AIDA-Archiv und als Journalist für hauptsächlich Bayerischen Rundfunk und andere zu allen Themen der extremen Rechten. Er war hier ein Input zum Thema Antisemitismus unter besonderer Berücksichtigung von Verschwörungstheorie und Corona-Protesten im Programm von RIAS. Die können aber nicht und ich kooperiere oft mit denen und habe das jetzt übernommen. Also danke, dass ich das machen kann. Ich zeige zum Teil harten Stoff so, also so als kleine Vorwarnung. Aber so schaut es halt nun mal aus, wenn wir uns Münchner und bayerische Beispiele anschauen. Ich kann nur ganz wenige Beispiele zeigen und über andere müssen wir vielleicht einfach diskutieren. Ich muss jetzt auch nicht puren Monolog halten, sondern wenn wir schon auch ein bisschen sind ja im kleinen Kreis interaktiv gestaltet. Am Anfang nur jetzt wenig Text, danach Bilder. Ja, worüber sprechen wir? Es gibt verschiedene Definitionen von Antisemitismus und die hier politische derzeit wirkmächtig ist, der International Holocaust Remembrance Alliance von 2016 beinhaltet unter anderem: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, Jüdinnen natürlich, die sich als Hass gegenüber Juden und Jüdinnen ausdrücken kann. Erscheinungsformen von Antisemitismus, heißt es weiter unten, können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Und, das ist jetzt vielleicht für den heutigen Vortrag besonders wichtig, Antisemitismus umfasst oft die Anschuldigung, Jüdinnen und Juden betrieben eine gegen die Menschheit gerichtete Verschwörung und seien dafür verantwortlich, dass irgendwie die Dinge nicht richtig laufen. Da sind wir dann schon eben halt mitten in der Debatte, wie Antisemitismus sich jetzt in der Krise oder während der Jahre der Corona-Pandemie manifestierte. Woher kommt das? Antijüdische und antisemitische Stereotype und Ressentiments sind Jahrtausende alt. Spezifisch deutsche Version. Antisemitismus hat sich unter anderem im 19. Jahrhundert herausgebildet. Gesellschaftliche Emanzipation von Jüdinnen und Juden traf auf einen Rollback gewissermaßen. Massiv antisemitische Stereotype, insbesondere Jüdinnen und Juden, für alle Erscheinungsformen der Krise und des gesellschaftlichen Wandels verantwortlich zu machen. Außerdem paart sich der Antisemitismus in Deutschland mit einer nationalistischen Vorstellung, nachdem ein Mensch einem Kollektiv, einem Volk oder einer Nation zugeordnet ist und zwingend auf einem festen Territorium verwurzelt zu sein hat. Im modernen Antisemitismus stehen Jüdinnen und Juden da völlig außerhalb. Also sie passen nicht zur Logik von Freund und Feind, von innen und außen und sie wurden zum absoluten Gegenprinzip. Antisemitismus ist tödlich. Auch Jahrzehnte nach der Shoah in Deutschland, wie wir nicht zuletzt beim Attentat von Halle gesehen haben, als der Attentäter versucht hat, an Yom Kippur ein Massaker unter den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und denen, die auch noch Gottesdienst gefeiert haben, anzurichten. Aber ich wollte ja in München reden. Wenn wir gerade bei Terror sind, ein Beispiel. Es gibt eine ja, internationale Vernetzung von Anhängerinnen und Anhängern des sogenannten Akzelerationismus, also einer von Nazis benutzten Theorie, gesellschaftliche Widersprüche zu beschleunigen, alles in Chaos und Eskalation enden zu lassen, in völligen Apokalypse und Katastrophe. Es gibt wenig verwunderlich davon auch Anhängerinnen und Anhänger in Deutschland. Ein Beispiel ist die internationale Vernetzung der Feuerkriegdivision, mit Fabian Tietlinger aus Tiefenbach bei Cham, aber eben auch mit Beteiligten aus Nürnberg und München, die namentlich leider nie von den Behörden identifiziert und ermittelt wurden, ist das hier eine internationale terroristische Vernetzung gewesen, wo insbesondere junge Leute in den Telegram-Kanälen aufgefordert werden, endlich Attentate zu begehen, also Schießereien in Schulen, Supermärkten, Angriffe etc. Und das ist ein antisemitischer Laden. Wenig verwunderlich bei der extremen Rechten. Fabian Dietlinger hat im Chat der Feuerkrieg-Division unter anderem geschrieben, wir sind diejenigen, die die Pistole rausholt und einer jüdischen Schlampe mit ihrem Kind direkt ins Gesicht schießt. Und solche Abbildungen waren da Legion im Kanal der Feuerkrieg-Division Kill the Kikes, also ein mythisches Wort für Jüdinnen und Juden, Save the Whites und eine an Gewalt, Brutalität und Menschenverachtung kaum zu überbietende Karikatur, wo wir auch den Antisemitismus in der Karikatur sehen, die antisemitische Zeichnung einer großen Nase. Und es ist die offene Ankündigung, eben mit Mord und Erschießen zu reagieren. Anderes Beispiel, vielleicht kennt ihr noch die Figur des von Franco Albrecht, als Franco A. und Terrorsoldat eine Zeit lang in den Medien, heute überwiegend vergessen. Er ist in erster Instanz zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er ist noch lange vor seiner Festnahme in München aufgetreten, bei einem Bündnistreffen gewissermaßen der extremen Rechten und Neonazi-Szene Münchens, als Vortragsreferent, sogenannten Preußenabend, als es das Hotel Regent am Bahnhof München noch gab als Hotel. Und in seinem Vortragsmanuskript, was ich recherchieren konnte, sagte er, ich bin Antisemit, weil ich nicht toleriere, dass eine Gruppe die Opferrolle für ewig gepachtet hat und deshalb all seine Widersacher automatisch zu Tätern werden. Sei Antisemit. Die Frage, was wollen Sie tun, hat er sich selber gestellt in seinem Vortragsmanuskript. Und darunter steht, das kann ich hier so offen nicht sagen. Also wir sehen, dass es auch einen Antisemitismus nach der Shoah gibt, der insbesondere Jüdinnen und Juden dann vorwirft, eine Opferrolle auszufüllen. Post-Shoah-Antisemitismus kann man das auch nennen, der Jüdinnen und Juden für rachsüchtig hält und sie verantwortlich macht, dass es Kritik an der deutschen Aufarbeitung und dem deutschen Kampf gegen Antisemitismus gibt. Was wir uns auch anschauen müssen, sind Verschwörungskampagnen der extremen Rechten, in der vielleicht Jüdinnen und Juden gar nicht so offen genannt werden, wie hier in den ersten Beispielen, die aber uns deutlich machen, ja, dass die extreme Rechte ohne so ein Verschwörungsbild gar nicht denkbar ist. Der Antisemitismus ist ja eine einzige Verschwörungskampagne, wenn man miteinander verschworene Jüdinnen und Juden weltweit für alles und Mögliche verantwortlich macht. Aber wir sehen das halt auch an ein paar anderen Beispielen. Wenn man an die rassistische Theorie vom großen Austausch denkt, wie in der AfD-Parteiprogramm ist oder eine Zeit lang von der sogenannten identitären Bewegung in mehreren europäischen Ländern vertreten wurde. Da geht es ja auch darum, dass es eine finstere Elite, unbekannte Elite im Hintergrund gäbe, die quasi mittels Migration den europäischen Ländern schade, insbesondere Deutschland. Und da sehen wir, wie nah so eine Verschwörungskampagne am Antisemitismus ist. Weil wenn wir personalisieren, wer denn diese Elite im Hintergrund, diese Ominöse, die sich da verschworen hat und die Migration erfunden hat, wer denn das sei, dann ist man zumindest strukturell sehr nah an einem antisemitischen Weltbild und oft meint man auch Jüdinnen und Juden damit. In der Broschüre Multidirektionale Angriffe auf die Erinnerung von Rias heißt es, die Abwehr der Erinnerung bzw. die Schuldabwehr ist kennzeichnet für den sekundären Antisemitismus. Juden werden hier als diejenigen gesehen, die die Erinnerung an die Verbrechen der Täterinnen wachhalten. Somit werden Jüdinnen und Juden kollektiv zu störenden Frieden der Erinnerung. Jetzt ist so ein moderner Post-Shoah-Antisemitismus durchaus verknüpft mit dem alten. So heißt es hier, dieses Ressentiment korrespondiert zu den mit alten antisemitischen Bildern von rachsüchtigen Juden und geht nicht selten mit dem Vorwurf einher, Jüdinnen und Juden, beziehungsweise heute gerade auch Israel, würden die Erinnerung zum Zweck eines Vorteils wachhalten. Jüdinnen und Juden würden aus der Shoah materiellen Profit, etwa durch deutsche Wiedergutmachungszahlungen und politischen Vorteil zur Unterstützung von Israel erlangen, so lauten gängige antisemitische Behauptungen nach der Shoah. Damit geht eine Opfer-Täter-Umkehr einher, die den Opfern, den Überlebenden und ihren Nachkommen nachträglich auch die Schuld am ihnen zugefügten Leid zuweist. Wenn man in die extreme Rechte München guckt, beispielsweise in die wichtigste neonazistische Organisation, der Dritte Weg, dann sieht man dazu passende Propagandamaterial, wenn es beispielsweise so Aufkleber gibt, die Boykott israelischer Produkte aufrufen oder Israel als Terrorstaat delegitimieren. Aber auch hier passt dass Antisemitismus der extremen Rechten auch mit anderen extremen rechten Säulen zusammenfließt, beispielsweise dem Hass auf die Flexibilisierung von Geschlechterrollen oder alles, was das Wort Gender im Namen trägt. Bei den jungen Nationalisten, einst Jugendorganisation der NPD, gibt es einen aktuellen Aufkleber gegen den Gender-Wahnsinn, wie es heißt, und da steht drauf, aus Anne wird Frank, das ist doch krank, und das ist jetzt natürlich nicht nur ein transfeindliche Propaganda, sondern das ist ja nicht ohne Grund hier abwechselnd in Schwarz und Rot hier von der Typo her geschrieben. Das ist auch ein antisemitischer Seitenhieb quasi auf Anne Frank, auf die Opfer der Shoah. Noch ein Beispiel aus der Neonazi-Organisation Der Dritte Weg. Die grauhaarige Frau hier ist Susanne Gemeinhardt-Seitz aus Mittelfranken, einst eine wichtige Figur in den, ich selbst Partei nennen, Neonazi-Gruppe, Der Dritte Weg. Vorne schreitet sie in Chemnitz am 1. Mai dem Aufmarsch voran. Und sie hat verschiedene Drohbriefe verschickt, dafür ist sie rechtskräftig verurteilt worden, unter anderem an den Bürgermeister von Schneitach, aber auch an den Landrat des Landkreises Nürnberger Land, dem sie schrieb, Juden und Ausländerfreund erschossen auf der Straße, Juden und Ausländerfreund erschossen auf der Terrasse des Groderhofs, also der Landrat heißt Martin Groder deswegen, und wir kriegen euch alle. Jetzt sehen wir, wie aktuell und virulent Antisemitismus in der extremen Rechten ist. Viele andere Beispiele können man aufzählen, für die man jetzt keinen Workshop braucht, sind natürlich die offensichtlichen Shoah-Leugnerinnen und Leugner, beispielsweise Nikolai Nährling, aber auch Albert Schäfer aus Starnberg, der gerade aus dem Knast entlassen wurde, darin in Landsberg war inhaftiert, weil er solche YouTube-Videos, wie das von mir unten gescreenshottete, online gestellt hat. Wie sieht es bei der AfD aus? Bei der AfD gibt es auch einen massiv antisemitischen Part. Beispielsweise gegen die Inhaftierung von Ursula Haberbeck, der wahrscheinlich bekanntesten deutschen Holocaust-Leugnerin, mehrfach AfDler protestiert, wie hier die AfD Passau oder auch Ralf Stadler, immerhin Landtagsabgeordneter hier im Bayerischen Landtag für die AfD. Er schreibt, für mich als Stimmkreisbewerber ein etwas gewagter Post. Trotzdem finde ich es eine Schande, wie in Deutschland mit einfachen Menschen umgegangen wird, egal was sie angestellt haben. Also er erklärt seine Solidarität mit der wegen Holocaustleugnung inhaftierten Ursula Haberbeck. Aber auch sonst findet man bei ihm viel Antisemitismus. Hier schreibt er beispielsweise in einem Post auf Facebook, der Krieg gegen Deutschland hat längst begonnen. Anstatt Militär wird Deutschland mit fremden, nicht integrierbaren Kulturen kontaminiert. Parasiten, Schmarotzer, Lebewesen, die dauernd oder vorübergehend auf oder in einem andersartigen Organismus dem Wirt leben und diesen schädigen, ihn aber höchstens zu einem späteren Zeitpunkt töten. Naja, das ist Sprache des Nationalsozialismus 1:1 und des Antisemitismus. Immerhin bei einem Landtagsabgeordneten der AfD. So, und jetzt noch zu dem, was in den letzten Jahren verstärkt zu sehen war, nämlich antisemitische Verschwörungserzählungen im Kontext der Corona-Pandemie. Nochmal, eine Verschwörungserzählung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Annahme ist, dass ein als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen, der Bevölkerung gezielt schaden und diese aber über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Zitat habe ich gemopst von Katharina Nockun und Pia Lamberti aus ihrem wirklich empfehlenswerten Buch Fake Facts. Warum glauben so viele Menschen an Verschwörungserzählungen? Warum ist es so attraktiv? Warum lesen Hunderttausende solche Kanäle und Zeitschriften aus dem Spektrum? Man kann sagen, angesichts einer komplizierten modernen Welt hat man den Wunsch, die Geschehnisse auf der Welt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch im Privatleben irgendwie verstehen zu wollen, also ein epistemisches Motiv. Man kann aber auch sagen, gerade in Krisenzeiten wächst der Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle, nach der Vorhersehbarkeit des eigenen Lebens, also was wird aus mir in den nächsten Jahren? Das macht offensichtlich einfache Verschwörungserzählungen, die ja spannender sind als jeder Roman, für Menschen attraktiv. Und es gibt noch das soziale Motiv, so ähnlich wie in der Esoterik, wenn man quasi meint, hinter den Vorhang geblickt zu haben, jetzt endlich zu wissen, wie der Hase läuft und die anderen schlafen noch, dann gibt es natürlich einen Benefit für den eigenen Narzissmus, indem man sich von der Masse abhebt und sagt, ja, die lassen sich noch an der Nase herumführen, aber ich weiß, wie es läuft. Und wenn wir so Verschwörungserzählungen schauen, dann finden wir sie auch überall in der Politik, beispielsweise bei der AfD. Nur ein Beispiel von vielen, wo die AfD Oberbayern die beliebte Verschwörungserzählung wiedergibt, nachdem eben der jüdisch-amerikanische Milliardär George Soros hinter so manch politischen Entwicklungen der Welt stecke. Ohne unsere AfD-Fraktion im Bundestag würden solche Machenschaften der Regierung wohl nie ans Tageslicht kommen, heißt hier. Oder der Münchner Bundestagsabgeordnete Peter Büstron schießt gegen George Soros auf Telegram. George Soros finanziert seit Jahren den Jesuitenorden von Papst Franziskus Skandal. Also alles gehört mit allem zusammen. Das ist hier die Verschwörungserzählung. Oder in dem AfD-Neuen Deutschland-Kurier ein Artikel. Wer steckt eigentlich hinter den generalstabsmäßig durchorganisierten Klimaaufmärschen? Ja, wer? Die Kindersoldaten von Soros und Co. Also Soros ist einfach eine Chiffre. Merken wir, Antisemitismus kann kodiert, chiffriert auftauchen, eine Chiffre für mächtige Jüdinnen und Juden. Aber auch Beispiele aus dem Post-Shoah-Antisemitismus kann ich zeigen, wenn beispielsweise die AfD Bayern ein rassistisches Posting macht, gegen einen Abend für jugendliche Geflüchtete und Jugendliche aus Lenkries, das die Stadt organisiert hat. Dann veröffentlicht die AfD ein Sharepic, macht gleich Protestmarsch mit Kundgebung. Und das Sharepic sind eben solche goldene Stolpersteine, die jetzt im aktuellen deutschen Diskurs eindeutig verknüpft werden mit Erinnerung an die Opfer der Shoah und sonst mit nichts. Aber es wird hier halt verwandt, um von der AfD auf tatsächliche oder vermeintliche Morde an Frauen durch Geflüchtete hinzuweisen. Nach dem Attentat von Halle hat Roland Ulbricht, Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen, geschrieben, was ist schlimmer, eine beschädigte Synagogentür oder zwei getötete Deutsche? Und als es einen antisemitischen Tweet gab von Kanal Hartes Geld, die Opfer des Amokläufers von Halle waren Jana, eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte, Kevin S., ein Bio-Deutscher. Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Da hat es der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner geretweetet. Also, Jüdinnen und Juden werden aus den Deutschen heraus exterritorialisiert, herausdefiniert. Und Gedenken an die Opfer des Antisemitismus sei quasi nicht deutsch, ist hier die Konklusion. Und dazu passt auch Ralf Stadlers Rand gegen Charlotte Knobloch hier in München. Nun werden anständige Bürger, die zu den Corona-Demos kommen, als judenfeindlich abgestempelt. Man sollte mal hinterfragen, wer diese Keule dauernd gegen die Deutschen einsetzt und sie mitsamt ihren Securities bezahlt. Also eine antisemitische Unterstellung, dass die Jüdinnen und Juden rachsüchtig wären und Kritik aus finanziellen Motiven äußern. Antisemitismus findet man aber auch in der ganz großen Verschwörungserzählung, beispielsweise in den Reden von Björn Höcke. Hier ein Beispiel aus dem November 2019, aus einem Interview in der Schweizer Weltwoche. Da sagte Björn Höcke, wir erleben momentan einen regelrechten Kulturkampf zwischen zwei Lagern. Jetzt kommt es auf der einen Seite kosmopolitische Universalisten, die von einer Weltbürgerschaft träumen, auf der anderen Seite nationale Nominalisten, die am Nationalstaat festhalten wollen. Also kosmopolitische Universalisten. Auch so ein Wort aus dem jahrhundertelangen antisemitischen Diskurs bekannt, der Vorwurf des Kosmopolitismus, also Jüdinnen und Juden, die nicht loyal zu einer Nation wären, sondern universal, also weltumspannende Politik machen würden. Björn Höcke konkretisiert, dass wir es bei der ersten Gruppe mit einer geschlossenen transatlantischen Politelite zu tun haben, die mit allen möglichen Institutionen verzahnt ist, da bin ich der festen Überzeugung. Also, so wie es im Antisemitismus üblich ist, erwähnt er Jüdinnen und Juden als mächtig, als transatlantisch mit allen möglichen Institutionen verzahnt. Und jetzt sagt er auch noch, diese Leute sitzen an den Hebeln der Macht. Ihnen geht es darum, die Vielfalt der nationalen Kulturen im Sinne einer One-World-Ideologie glatt zu schleifen. Also die Verschmelzung rassistischer Theorien mit dem Antisemitismus. Aber eben diese Leute sitzen an den Hebeln der Macht. Und jetzt sagt er noch, wir legen uns mit mächtigen Kreisen an. Und sowas ist einfach Legion und wird selten diskutiert, der Antisemitismus von Björn Höcke. So, Wörter wie Globalisten findet man zahlreich in AfD-Propaganda, wie hier bei der Bewerbung einer Corona-Demo in Starnberg, Corona-Impfhysterie und globalistischer Angriff auf den Nationalstaat. Jetzt sind wir schon mittendrin, zum Schluss noch Betrachtung der Pandemieleugnerinnen-Szene hier aus München, die ich mir seit 2020 anschaue. Hunderte Veranstaltungen und ich lese alle ihre Kanäle. Und dort ist Verschwörungsdenken einfach Alltag, also tausendfacher Alltag. Zwei Beispiele mitgebracht. Im Erdinger Freiheitsforum hier auf der rechten Seite werden die sogenannten Todespläne für das deutsche Volk aufgedeckt. Der Hutton-Plan, der Kaufmann-Plan, der Morgentau-Plan. Und es wird so getan, als gäbe es quasi internationale Pläne, aktuelle Pläne, derzeit durchgeführte Pläne zur Zerstörung Deutschlands. Nur das Erdinger Freiheitsforum hat es gecheckt. Und beim Team Menschenrechte aus Nürnberg, dem Nürnberger Corona-Kanal, heißt es, Impfnebenwirkung wird als Affenpocken verkauft, eine perverse Industrie. Also die Affenpockenseuche, die Mpox, das gäbe es gar nicht, sondern es wären eigentlich Impfnebenwirkungen von der Corona-Impfung. Also man wird halt dann auf allen Ebenen belogen und betrogen, ist quasi der Claim. Und man muss auf eins den Verschwörungs- und Pandemieleugner-Sender Fernsehsender anschauen und dann blickt man hinter den Kulissen. Und so ein Verschwörungsbild findet man einfach überall. Mal ist Bill Gates der große Verschwörer, was ich auf dem Marienplatz fotografiert habe, gibt Gates keine Chance. Mal sind es die Freimaurer, gerade bei Auf 1 vor wenigen Wochen, Mobilisierung zu einer Pandemieleugner-Demo in Wien. Österreich ist derzeit das Versuchslabor der Freimaurer. Sie testen, wie weit sie gehen können. Europa wird mal wieder bei Wien verteidigt, heißt es hier. Und die Szene ist extrem antisemitisch. Ein Beispiel habe ich mitgebracht. Das ist der beliebte Kanal von Eva Herrmann, ehemals ARD-Tagesschau-Sprecherin. 80.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Und sie veröffentlicht einen Post, was ein Brief an sie sein soll, von einer Leserin. Eine Antwort auf all die Corona-Geschichte könnte folgendes sein. Die Mächte, welche an den Schalthebeln der Welt sitzen, interessieren sich nur für Geld und Macht. Ein massiv antisemitisches Stereotyp, mit dem es hier anfängt. Und jetzt geht es noch weiter. Das heißt, sie fühlen sich keiner Nation verpflichtet. Das ist der Vorwurf der Nationenlosigkeit, der Ortlosigkeit an vagabundierende Jüdinnen und Juden. Und jetzt wird es hier noch verschärft, außer einem kleinen Land vielleicht. Das ist natürlich der anti-israelische Antisemitismus, der noch draufgepackt wird. Und jetzt in der Wortwahl des Nationalsozialismus nennen wir diese Mächte Zecken, welche den Wirt wechseln, wenn dieser nichts mehr zu bieten hat. Der Wirt war für lange Zeit der Westen mit Zentrum die USA. Diese hat nun ausgedient und so weiter und so fort. Unten heißt es dann, via Corona-Lockdown wird er noch ganz zum Kippen gebracht, wird dem Wirt quasi, dem Land, psychologisch, wirtschaftlich und ökonomisch das Genick gebrochen. Und das ist jetzt nicht mehr kodiert oder chiffriert oder irgendwie modernisiert und aktualisiert, sondern ist der Antisemitismus aus dem Nationalsozialismus. Es gibt keine einzige kritische Stimme. Das ist so der Stand der Dinge. Aber eine Eva Herrmann steht auch in keinem Verfassungsschutz. Und Post-Shoah-Antisemitismus finden wir sehr viel, wenn der Nationalsozialismus bei den Aktionen und Propaganda-Aktionen der Münchner Pandemieleugnerinnen halt greifbar ist. Im Corona-München-Chat habe ich einen Screenshot mitgebracht, da werden die Schafe ins Impfzentrum geleitet, aber wenn man sich es genau anschaut, links außen, ist die Grafik bekannt. Grafik des Vernichtungslagers Auschwitz mit der bekannten also Schienenästhetik, die da ins Lagergelände hineinführen. Oder bei Querdenken 089 gescreenshottet, guter Spruch, den hänge ich mir an die Eingangstür, Impfen macht frei, hineingefotoshoppt in das Eingangstor von Vernichtungslager Auschwitz. Es wurden Sterne getragen, die in den nationalsozialistischen Judensterne erinnern sollen, mit Aufschrift wie nicht geimpft. Und als die AfD gegen das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung polemisierte, da nannte sie die Pandemie, die sie als in Anführungszeichen schrieb, einen perfiden Vorwand und schrieb, Bundesregierung plant neues Ermächtigungsgesetz. Also setzte ein nationalsozialistisches Ermächtigungsgesetz mit den Infektionsschutzmaßnahmen gleich, die AfD Bayern. Juden macht frei, hat ein Teilnehmer einer Pandemieleugner-Demo in München, Impfen macht frei, sich auf die Schutzmaske geschrieben. Offener Antisemitismus ist in allen Kanälen der hiesigen Szene zu finden. Ein paar Beispiele. Corona-Wahrheit Deggendorf-Kanal heißt es, Impfungen sind eine Erfindung des ewigen Juden. Im selben Kanal kann man die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion als PDF runterladen. Das wahrscheinlich wichtigste jahrhundertealte antisemitische Traktat. Bei den Corona-Rebellen Niederbayern wurde gepostet, wir stehlen die Kinder, 100 bis 300.000 Kinder pro Jahr und lassen ihr Blut abfließen, mischen es mit dem Passablut. Wir werfen die Leichen ins Schlachthaus, wir zermahlen die Leichen zur Wurst, zu Hamburgern. McDonald's ist eines unserer Lieblingslokale. Da verschmelzen da noch alte antisemitische Ressentiments mit dem Anti-Amerikanismus der Szene. Nochmal Screenshot ganz rechts außen von Corona-Wahrheit Deggendorf. Jens Spahn, der Lobbyist der jüdischen Pharma und selbst ewiger Jude und Bilderberger, werden wir aufgeklärt. Ein Beispiel aus München. Vielleicht kennt ihr Ulrike Pfeffer, die macht jeden Samstag so eine winzige Corona-Kundgebung, mal auf dem Harras, mal am Rotkreuzplatz, mal vor der Oper, mal am Orleansplatz. Also einfach so samstäglich. Sie hat einen Post gemacht, was ein kurzes Video ist, eindeutig den jüdisch-amerikanischen Milliardär George Soros zeigt. Ich habe das jetzt mal hochvergrößert. Und wir sehen, George Soros trägt einen roten Helm, an dem Blutbeutel befestigt sind. Und wenn man es hochvergrößert, kann man auch lesen, dass es Children's Blood heißt auf den Blutbeuteln. Also Ulrike Pfeffer zeigt George Soros als jemand, der das Blut von Kindern trinken muss. Das ist mit wahrscheinlich das älteste antisemitische Stereotyp. Schon im Mittelalter wurde behauptet, Jüdinnen und Juden bräuchten das Blut christlicher Kinder, sonst würden sie quasi eingehen wie Vampire. Und das hier einfach gängiger Post. Und die Szene scheint es ja auch zu verstehen. Kanal Widerstand 2020 München. Da steht wieder was vom Ermächtigungsgesetz. Gehen wir mal nach rechts in den Kanal Gerechtigkeit für das Vaterland. Da heißt es, der ewige Jude steht hinter der Corona-Impfung, sein Ziel, alle Völker auslöschen, bis auf sein eigenes. Und noch eine antisemitische Grafik, eine Menorah mit Spritzen. Hier, wir können überall antisemitisches Propagandamaterial runterladen, sei es die Protokolle der Weisen von Zion oder eine Studie, nach der Angela Merkel jüdisch sein soll. Wir können Holocaust-leugnende Material massenhaft runterladen, so komplette Auschwitz- und Shoah-Leugnung in verschiedenen Artikeln in den Kanälen der Szene. Jüdinnen und Juden würden Corona feiern, lesen wir bei Querdenker 089. Corona-Pandemie wäre ein alter Plan zur neuen Weltordnungserrichtung von Rockefeller. Können wir lesen und so weiter und so fort. Und auch den Post-Shoah-Antisemitismus finden wir natürlich tausendfach. Beispielsweise das nationalsozialistische Ausgehverbot für Jüdinnen und Juden von 1938 mit den Pandemie-Maßnahmen hier in eins gesetzt wird. Es ist auch noch viel politischer. Also in den Kanälen der Szene wurde auch die Freilassung der Holocaust-Leugnerin Ursula Haberbeck gefordert. Wie man hier sieht, im Kanal Berchtesgadener Land steht auf, wird über den deutschen Schuldkult gepostet. Ewige Büßerrolle ohne Grund, Deutschlands Alleinschuld an den zwei Weltkriegen widerlegt. Und das ist so die Situation auf propagandistischer Ebene gewesen und natürlich hat es auch praktische Auswirkungen. Das ist eine extrem aggressive Szene, die Menschen einschüchtert, die Menschen angreift, die sich selber reinsteigert und ja, wie letzten Endes jetzt auch die Großrazzien gegen verschwörungsideologische Szene und Pandemieleugner-Szene gezeigt hat, längst sich terroristisch zu organisieren beginnt. Es hat eine Menge Anschläge gegeben, Brandstiftungen, Schusswaffenattentate auf Impfzentren, auf Testzentren, auch auf eine auf die ICE-Strecke der Wernertalbahn bei Würzburg. Trotzdem ist, glaube ich, gesellschaftlich die reale Gefährlichkeit der Szene, die Aggression der Szene nie so richtig deutlich diskutiert worden. Es hat Morde gegeben, unter anderem den Mord am jungen Tankstellenmitarbeiter Alex W. in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, der erschossen wurde, weil er einen Kunden auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen hat. Und wir haben terroristische Aufrufe zum Mord an Jüdinnen und Juden gehabt, wie hier von Attila Hildmann, legale Waffen für den kommenden Krieg. Du hast das Recht auf Notwehr, der Jude will dich und deine Kinder mit seinen Spritzen ermorden. Nur als Beispiel, was das mit München zu tun hat. Im Kanal von München steht auf, wurde Attila Hildmann abgefeiert als cooler Typ. In Brandenburg, bei Königs Wusterhausen, hat ein Mann weitere vier Morde begangen in seiner Familie aus antisemitischem Motiv. Und das zeigt so die aktuelle Eskalation. In der RIAS-Broschüre steht, laut einer repräsentativen Umfrage der Friedrich-Naumann-Stiftung vom Juli 2020 glauben 16% der Einwohnerinnen in Deutschland, dass Bill Gates allen Menschen Microchips einpflanzen wollen würde. Das zeigt so ein bisschen, wie viele Menschen so ticken. Und in der sogenannten Mitte-Studie der Universität Leipzig wurde in der letzten Version der Studie auch die Zustimmung zu spezifischen Verschwörungserzählungen über die Corona-Pandemie abgefragt. Also Menschen werden mit Aussagesätzen konfrontiert in einer Umfrage und können die dann denen dann zustimmen oder sie ablehnen in verschiedenen Ausprägungen. Und dem Satz, die Hintergründe der Corona-Pandemie werden nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen, haben 14,6% der Bundesbürgerinnen, also repräsentative Studie, ausgeprägt zugestimmt, also voll und ganz stark ausgeprägt zugestimmt, noch 47,8%. Also zwei Drittel der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger neigen dazu, durchaus also quasi empfänglich zu sein für solche Verschwörungserzählungen. Wir müssen also so ähnlich wie natürlich immer bei der Betrachtung des Antisemitismus nicht auf kleine Gruppen am einem extrem rechten Rand schauen, sondern tatsächlich ist es ein Bereich, der uns alle betrifft. Also direktes Umfeld, Millionen von Menschen. Auch die Zustimmung zu offen antisemitischen Aussagen in Deutschland ist wirklich der Horror. So Aussagesätzen wie auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Dem stimmen in Deutschland 10% der Menschen voll und ganz zu und 24,6% sagen so teils, teils. Also auch ein Drittel der Deutschen ist bereit, also solch krass offenen, gar nicht chiffrierten und gar nicht anders interpretierbaren Sätzen zuzustimmen. Das vielleicht so als Ausgangsbasis dessen, was wir hier auch noch gern diskutieren können. Also zum Ersten natürlich mal, ob es bei euch Fragen gibt oder Anmerkungen. Wir haben auch ein Mikro, das umgegeben wird.
Erstmal danke für den Vortrag. Wie sehr belasten dich persönlich diese Recherchen, nachdem du dich doch da mit den Abgründen der Menschheit im Endeffekt auseinandersetzt, und zwar mit viel deiner Zeit?
Ja, ich bin nicht von Antisemitismus betroffen. Und das ist ja vielleicht auch schon so ein Beispiel, was wir tun können, nämlich halt nicht den Betroffenen überlassen, den Kram lesen zu müssen und dann auch noch öffentlich machen zu müssen und ihn zu bekämpfen. Insofern kann ich aus einer anderen Position reden, kann ich das irgendwie aushalten. Und ich habe eine gewisse professionelle Distanz, fürchte ich, entwickle. Ich mache es einfach zu lang. Ich habe in den 1990er Jahren angefangen, über die Extremrechte zu arbeiten und mache bis heute nichts anderes. Ich bin immer noch erschüttert, wenn ich es nicht lesen muss, sondern wenn es jemand sagt in meiner Gegenwart. Also Menschen, die extrem rechte, rassistische und antisemitische Reden halten, das bringt mich echt immer so an die Grenze. Aber gelesen habe ich schon alles, was es gibt, und gesehen habe ich, glaube ich, auch schon fast alles, was es gibt. Kann ich mittlerweile so beruflich handeln. Aber es braucht natürlich, also viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, also es braucht Angebote zur Supervision, zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Sonst ist es oft wahrscheinlich nicht leicht.
Dann stelle ich noch eine Frage. Hast du persönlich mit Anfeindungen aus dem antisemitischen Bereich zu kämpfen gehabt und musstest dafür gegebenenfalls schon umziehen, Wohnung wechseln, Identität ändern?
Ich werde angegriffen von Seiten der extremen Rechten. Nur ganz selten ist es dann quasi verknüpft mit einem antisemitischen Motiv. Meistens wird man als Linker aus antikommunistischer Motivation angegriffen. In den letzten 2-3 Jahren allerdings werde ich angegriffen aus einer medienfeindlichen Argumentation. Da wird man jetzt weniger als Linker angegriffen, sondern als Journalist oder Journalistin, was einen der ganz großen Feindbilder jetzt der Szene darstellt. Durchaus müsste man da sich mal überlegen, wie stark da der antisemitische Anteil ist. Also da man ja quasi die Macht der Medien im antisemitischen Verschwörungsdenken sich erklärt, könnte es sein, dass die Medienfeindlichkeit durchaus ihren antisemitischen Kern hat.
Mich würde interessieren, hast du denn eine Einschätzung, dass so antisemitische Anfeindungen, die jetzt ja wirklich sehr, sehr stark gestiegen sind in den letzten Jahren, manchmal auch Platzhalter sind, eben für so einen generellen Ausdruck hinsichtlich ja eine Andersartigkeit in Gesellschaft und dass sozusagen ein Vehikel gesucht wird, in dem man es dann sehr, sehr leicht pressen kann, weil es dieses sozusagen Feindbild ja schon immer gab?
Ich glaube schon, die meinen es ernst. Also wer so antisemitisch hetzt, der will so antisemitisch hetzen. Ich würde auch sagen, manchen ist es vielleicht gar nicht bewusst, weil es eben eine jahrhundertelange Tradition gibt, weil es diese Bilder gibt, weil offensichtlich eine reaktionäre Kritik, wenn sie geäußert wird, in Deutschland eine antisemitische ist. Also in vielen Fällen. Und diese Attraktivität gibt es einfach. ist vielleicht auch so, dass ich glaube nicht, dass jemand eigentlich was ganz anderes damit ausdrücken mag und quasi. Ja, klar ist, sie ist oft verknüpft mit dem, nicht nur Politik, sondern natürlich mit auch einem psychologischen und sozialpsychologischen Motiv der Unzufriedenheit, des Zorns, mit Emotionen, mit Hass eben zu agieren. Aber gegen wen sich's richtet, das wird doch eigentlich politisch festgelegt, mal mehr, mal weniger bewusst, und zeigt eigentlich eher, was im deutschen Diskurs halt nahe liegt. Ist ja auch ganz interessant, weil wenn man jetzt noch ältere Broschüren aufschlägt oder Bücher zum Antisemitismus, dann heißt es da, Antisemitismus in Deutschland tabuisiert, wird gar nicht offen geäußert, da muss man ein langes Seminar belegen, um es überhaupt entdecken zu können. Und es hat sich ja, wie meine Beispiele zeigen, krass geändert. Also der ist offensichtlich, der Antisemitismus, der wird überhaupt nicht verborgen. Der kommt offen zum Vorschein bei AfD und Pandemieleugnerinnen und Leugnern. Und das zeigt ja eigentlich, was sich in der Gesellschaft verändert hat. Also dass diese Tabuisierung nicht mehr da ist. Also ich glaube auch nicht, dass Antisemitismus immer krasser wird. Der steckt einfach in so vielen Menschen drin, aber die Tabuisierung, ihn offen zu äußern, ist weg. Die Enthemmung ist jetzt eine deutliche. Und dazu haben die Corona-Proteste beigetragen. Die haben es quasi normal gemacht, solche Verschwörungsideologie auf die Straße zu tragen, in die Telegram-Kanäle, in die sogenannten Alternativmedien. Das ist jetzt quasi Massenphänomen. Damit ist man jetzt auch nicht mehr eBay irgendwie am Rand, sondern damit kann man sich jetzt auch mit Hunderttausenden anderen quasi austauschen. Das hat sich so verändert, würde ich sagen.
Mich würde interessieren, wie du das siehst, wie sich gerade so die Lage bei den PandemieleugnerInnen entwickelt. Also weil jetzt ja die Maßnahmen langsam zurückgefahren werden, die staatlichen, und wie sich das jetzt gerade entwickelt. So.
Komplizierte Frage, weil ändert sich alle paar Wochen. Zum einen gibt es noch massiv PandemieleugnerInnen-Aktionen. Die ganzen Kanäle gibt es noch, die Propaganda gibt es noch. Das hat eigentlich kaum abgenommen. Auch in München laufen mittwochs 400 bis 1000 Leute konsequent jede Woche auf. Also auch jetzt kommenden Mittwoch wieder. Insofern hat es nicht wirklich abgenommen, wie man denken könnte. Die Begründung ist unterschiedlich. Mal heißt es, ja, die Maßnahmen, die sind nur weg, die Pandemie-Maßnahmen, weil wir immer so krass dagegen protestiert haben. Und das heißt dann, wenn wir aufhören mit unseren Pandemie-Protesten, dann kommen sofort wieder Lockdowns und Maskenpflicht und Homeschooling und hast du nicht gesehen. So. Dann heißt es, ja, uns geht schon lange nicht mehr um die Pandemie. Also die Themen haben sich da ein bisschen geändert. Jetzt heißt, wir haben ja jetzt hinter die Kulissen geblickt, wir wissen ja jetzt, wie es läuft, wer schuldig war, wer uns in Lockdown und Maskenpflicht und Impfzwang hineingedrückt hat, so. Wir haben die ja jetzt erkannt, und nur weil die jetzt aufgehört haben mit den Pandemie-Maßnahmen, muss ja trotzdem noch das System gestürzt werden. Also das hat sich längst zu seinen, in Ansätzen würde ich sagen, graswurzelartigen faschistischen Bewegungen ausdifferenziert, umdifferenziert. Und da geht schon längst nicht mehr nur um die Corona-Maßnahmen. Dann hat insbesondere eine damit verbandelte extreme Rechte gesagt, wir müssen die Proteste irgendwie über den Sommer, über den Herbst, in den Winter tragen, also daraus noch mehr machen als nur Corona-Proteste. War im Spätsommer so gedacht, man versucht es in einen sozialen Protest von rechts umzubauen, heißer Herbst und so weiter. Ihr kennt die gesellschaftliche Diskussion, das hat nicht funktioniert. Es gibt heute keine massenhaften Sozialproteste von rechts. Und jetzt ist schon Ende Dezember, also die gibt es nicht. Das ganz Gefährliche ist, dass die Bande jetzt gesagt hat, naja, dann versuchen wir ein anderes Thema. Und jetzt ist gerade die Überlegung, halt eine neue geflüchtetenfeindliche Kampagne aufzuziehen. Also die Kanäle, die Agitation, die Vernetzung, auch die Technik, die Lautsprecher wegen, die LKWs, die Alternativmedien der Szene, quasi nochmal jetzt und die Massen, die jetzt auf der Straße waren, nochmal in Stellung zu bringen für so eine Art 2014, 2015 geflüchtetenfeindliche Proteste auf den Straßen. Das finde ich schon sehr gefährlich, weil die so eine Kampagne würde dann heute natürlich viel, viel massiver ausschauen als vor 8 Jahren. Ist jetzt allerdings bis auf einige Orte in Sachsen noch nicht losgegangen. Also die sogenannten Freien Sachsen aus der Pandemie-Leugner-Szene entstanden ist Nazi-Bündnis, aber einfach mit 100.000-fachen Anhang und politischem Einfluss bis weit in der AfD, machen sowas. Also die haben jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt unsere Aufmärsche in erster Linie nicht mehr wegen Corona-Thematik, sondern wegen Bau von Containerdorf für Geflüchtete oder Umwandlung von Neueinrichtung von geflüchteten Unterkünften in ostsächsischen Kleinstädten. Also, wie das jetzt hier weiterläuft, mag ich nicht vorherzusagen. Aber die haben eigentlich Bock, weiterzumachen. Die sind jetzt in ihrem verschwörungsideologischen Bild so drin, die in ihrer Systemfeindlichkeit, in ihrer Umsturzfantasie, auch in dem, was an Einflüssen aus der extremen Rechten gekommen ist. Da ist in manchen Städten Schluss und in manchen gar nicht. Also so ein uneinheitliches Bild gibt die Szene gerade ab.
Gesagt, dass die Tabuisierung in der Gesellschaft im Endeffekt immer schwächer wird von diesem Thema. Siehst du irgendwelche Möglichkeiten, diesem Trend entgegenzuwirken und einfach vielleicht eine Umkehrung zu erreichen?
Ja. Also ich glaube immer noch, dass wir mit Aufklärung was erreichen können und dass wir schon schauen können, dass verschiedene gesellschaftliche Dämme gegen Rassismus und Antisemitismus wieder hochgezogen werden können. Das muss gelingen. Das muss uns gelingen. Tatsächlich schwierig, mit Menschen zu arbeiten, die schon so falsch abgebogen sind. Also das wird nicht funktionieren, auch wenn es ganz wenige Aussteigerinnen und Aussteiger aus einer verschwörungsideologischen und antisemitischen Szene gibt. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig, weil das ist eben halt eine Verschwörungsideologie und dem Antisemitismus inne, dass man dagegen nicht rational argumentieren kann. Das geht halt nicht. Das ist nicht rational Argumentation, es ist einer Diskussion nicht zugänglich. Das kriegen wir so nicht wegdiskutiert mit den Vertreterinnen und Vertretern von Antisemitismus und Verschwörungsideologie. Aber wir können schon schauen, dass andere aufmerksam sind, dass andere dem entgegentreten, dass Menschen aufpassen, dass andere aus ihrem persönlichen Umfeld, aus den Familien nicht da abbiegen in Richtung Verschwörungsszene und Alternativmedien und Antisemitismus. Das können wir, glaube ich, schon schaffen. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass es nicht nur an den Betroffenen hängen bleibt, das zu tun, sondern dass von mehr Menschen da Support gibt, natürlich mit den Erfahrungen und Wünschen und der Perspektive der Betroffenen im Hintergrund natürlich.
Ich sage auch danke für den Vortrag erstmal. Eine Frage in die andere Richtung, weil Antisemitismus so viel mehr Massentauglichkeit in Anführungszeichen wieder erfährt, strahlt es natürlich auch auf eine Linke. Und eine Linke war ja auch schon auch teils immer empfänglich für Antisemitismus und Verschwörungserzählungen. Und weißt du, wie sich das so entwickelt hat? Oder weil da habe ich mich in den letzten Jahren überhaupt nicht schlau gemacht. Und ob sich da irgendwas getan hat, dieses Querfront-Ding, wie sich das irgendwie so auswirkt oder genau, wenn du da irgendwas dazu weißt, fände ich es voll spannend.
Also deutschsprachigen Linken gibt es seit Jahrzehnten ja Antisemitismus-Diskussionen. Also auf der einen Seite gibt es verheerend antisemitische Politik, Aussagen und Aktionen seit den 1960er Jahren, aber es gab auch immer Menschen, die genau da dagegen angearbeitet haben innerhalb der Linken. Also sei es gegen verheerende Aktionen bewaffneter kämpfender Gruppen in den 1960er und 70er Jahren, sei es die Antisemitismus-Diskussion und um die Häuser der Hamburger Hafenstraße in den 1990er Jahren, sei es die Diskussion der revolutionären Zellen in den 1970er Jahren und später die Debatten der Auseinandersetzung mit also jetzt in Auseinandersetzungen über antideutsche und israel-solidarische linken Gruppen halt gelaufen sind. Es gab immer auch die, die dagegen gehalten haben. Leider findet man auch jetzt noch linke, also auch selbsternannte linke Freundinnen und Freunde einer Queerfront beispielsweise, eines Zusammengehens von links, Zugehen von links auf Pandemieleugnerinnen und Leugner oder eines Zugehens von links auf die extreme Rechte, weil ein offensichtlich die Systemsturzfantasien genau diese Szene faszinieren und eben keinerlei Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Verschwörungsideologie stattfindet. Es sind nur wenige, aber es gibt sie, auch in München. Ist natürlich tragisch. Also es, ich muss aber auch sagen, es, so wie es die in München gibt, gibt es aber auch in der Münchner Linken Aufmerksamkeit dafür und viele, die sich darüber jetzt auch aufregen, die da Grenzen ziehen und die da auch Brüche begangen haben. Da werden sich einige schon entscheiden müssen, ob sie sich derart offen auch gegen restliche Münchner Linke stellen wollen. Ich muss schon sagen, es wird sich zuspitzen in den nächsten Wochen, weil, ist vielleicht hier nicht bekannt, aber Pandemieleugnerinnen und Leugner haben eine Demo angemeldet, die zeitgleich zur NATO, also zur Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet, so als Friedensdemo. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz wenige Teile von Münchnerinnen und Münchner, die sich selbst links nennen oder fühlen, die da mitmachen wollen. Damit hat sich vielleicht das Problem, dass Pandemieleugnerinnen und Leugner zu linken Protestaktionen gegen die Sicherheitskonferenz strömen, etwas minimiert, aber damit gibt es natürlich diese Auseinandersetzung. Da werden wir schon sehen, welche Teile der Friedensbewegung oder gar der Münchner Linken eventuell an diesem Pandemieleugner-Quatsch teilnehmen werden.
Ich fand es auch einen sehr spannenden Vortrag und würde mich auch gerne in dem Bereich noch ein bisschen weiterbilden. Deswegen wollte ich fragen, ob du vielleicht irgendwelche guten Medien oder vielleicht vor allem so Dokus, Filme hast, die du weiterempfehlen würdest?
Dokus kann ich aus dem Kopf nicht nennen, tut mir leid, aber ich kann mir noch nachher Gedanken machen. Eine Broschüre habe ich ja schon erwähnt, die ganz aktuell ist von Rias. Gibt es auch umsonst. Kann man sowohl als PDF runterladen, als auch in gedruckter Form haben. Multidirektionale Angriffe auf die Erinnerung, Post-Shoah, Antisemitismus in Bayern. Was große Kapitel zu den Pandemieleugner-Protesten jetzt gerade hier in München und Umgebung hat.
Danke für den Vortrag auch. Du hast vorhin die Grafik gezeigt, dass ein Drittel, 40% oder irgendwas der BundesbürgerInnen so einen antisemitischen Satz irgendwie latent zunicken. Aber stimmt jetzt nicht überein mit dem Prozentsatz der QuerdenkerInnen in Deutschland. Was ist mit diesem noch übrigen Potenzial, was das mobilisiert werden kann an doch fruchtbarem antisemitischen Grund? Wie könnte das in Zukunft aussehen und was würde da noch anderes versucht werden, deiner Meinung nach?
Wenn solche sozialwissenschaftlichen Studien gemacht wurden in den vergangenen 15 Jahren und dann so eine krass breite Zustimmung zu rassistischen, antisemitischen oder verschwörungsideologischen, aber auch antifeministischen Aussagen und so offenbar wurde, dann hat schon immer eine extreme Rechte gesagt, wow, geil, wir haben ja doch mehr Potenzial, als wir dachten. Und auch die Verschwörungsszene und die Pandemieleugnerinnen-Szene sagt, da gibt es doch viel mehr, die so denken wie wir. Warum sind die noch nicht aktiv? Warum sind die noch nicht bei uns auf der Straße? Und tatsächlich muss man das ernst nehmen. Also es gibt einfach viele, viele Menschen, die offensichtlich ihre Gedanken noch nicht in aktive Politik umgesetzt haben. Da müssen wir ja bei rassistischen und antisemitischen Akteurinnen froh drum sein, dass sie noch nicht mobilisiert wurden. Aber das zeigt natürlich auch die Gefahren, dass dass es schnell mehr werden können. Und ich finde schon, so viele Menschen waren in München für reaktionäre Inhalte noch nie auf der Straße. Und die Szene hat Demos gemacht mit 10.000 Menschen in München, in Nürnberg, mit 40.000 Menschen in Berlin. Alle, die halt quasi nicht reaktionäre Proteste organisieren, ahnen, wie viel Aufwand es braucht, um so viele Menschen auf die Straße zu kriegen für eine politische Aktion. Und das hat die Pandemieleugner-Szene, die antisemitische Szene, Verschwörungsszene einfach vielfach geschafft. Auch davor schon, vor Corona, beispielsweise Impfgegnerinnen und Impfgegner haben auch Demos in fünfstelliger Höhe gemacht in Deutschland, die wenig Aufmerksamkeit gefunden haben. Leider. Und eine rassistische Bewegung hat einfach auch tausende von Aktionen, Kundgebungen und Demos im Kontext von Pegida und Co. gemacht. Und Lutz Bachmann hat in Dresden auch Zehntausende zu seinen rassistischen Aufmärschen versammelt über Jahre. Also was so ein bisschen das Potenzial zeigt. Also nicht nur das in sozialwissenschaftlichen Studien zu sehen ist, sondern auch ganz real. Auch wenn man guckt, was im Bahnhofskiosk alles an rechter Propaganda zu kaufen gibt und welche Auflage das zum Teil hat, beispielsweise das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, sieht man, wie viele Menschen da doch bereit sind, also da doch längst politisch umtriebig sind. Und zuletzt können wir auch einfach die Wahlergebnisse der AfD anschauen. Die AfD liegt gerade in Bayern laut Umfragen bei 15,5% der bayerischen Wählerinnen und Wähler. Das sind einfach Millionen Menschen. Also da sehen wir das Potenzial. Das ist nicht nur vorhanden, sondern das wird bereits angezapft. Das setzt sich schon um. Also das macht vielleicht so ein bisschen auch die Gefahr deutlich, dass es nicht nur 500 Verwirrte auf der Straße sind, sondern dass durchaus, durchaus ein Potenzial da ist. So eine faschistische Bewegung oder ein systemstürzlerisches Potenzial ist ja nicht erst dann gegeben, wenn es mehrheitsfähig ist. Weil wir haben einfach auch das Problem der terroristischen Organisierung, des Einsatzes von Waffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Problem, dass diese Szene natürlich immer drauf hofft, dass die Institutionen versagen, allen voran die Polizei, dass halt die Polizei nichts gegen die unternimmt oder sich ihnen anschließt.
Noch eine ganz konkrete Frage zum Thema Bühne geben oder nicht Bühne geben. Ich arbeite im Kontext der Jugendarbeit und da werden wir uns nächstes Jahr mit der Landtagswahl auseinandersetzen. Ich habe da eine klare Haltung, keine Bühne geben, um keine Bühne zu geben, zum Beispiel AfD oder Basis. Aber da gibt es natürlich auch Gegenstimmen, die sagen, ja klar, die muss man halt öffentlich zerlegen, die muss man aufs Podium mitholen und so. Und das führt zur Diskussion. Ich würde einfach mal gerne deine Einschätzung dazu hören.
Also ich bin auch dagegen, jegliche extreme Rechten auch noch freiwillig eine Bühne zu geben, weil ich immer sage, die haben ja schon alle Bühnen. Also wir erleichtern den Kampf gegen die nicht dadurch, dass wir denen auch noch eine Bühne geben. Also es ist nicht so, dass wir die dann entlarven würden oder erstmals Abstoßendes von denen hören. Das stimmt doch einfach nicht. Ganz im Gegenteil, jeder weiß doch, was die wollen und die sind omnipräsent, insbesondere im Social-Media-Zeitalter. Müssen wir die nicht mehr noch selber da sitzen haben. Wir können uns einfach Reels und YouTube-Videos und Zeugs und Kram angucken und uns mit dem auseinandersetzen, was die vertreten. Mache ich ja auch so. Also zeige es ja auch, ich traue mich ja auch zu zeigen und weiß, es stößt jetzt nicht auf Attraktivität bei euch. Also das traue ich mir schon zu. Aber wir müssen die nicht persönlich dazu einladen und dadurch aufwerten und ihnen auch noch die Chance geben, für ihren Kram zu werben. Das würde ich nicht machen. Man kann es ja trennen. Also man kann ja durchaus sagen, nee, wir blenden jetzt AfD beispielsweise nicht aus im Landtagswahlkampf. Wir beschäftigen uns durchaus mal mit den Jugendlichen, mit Positionen der AfD, aber wir machen das halt selbst organisiert in eigener Runde. Wir brauchen dazu keinen AfDler einladen. Also dazu würde ich schon raten. Eine eigens gewählte, kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten kann viel bringen, aber wir brauchen die dazu nicht. Und dann werden sie halt nicht so aufgewertet als Teil des demokratischen Diskurs, sondern ist schon klar, die sind was Besonderes, die sind böse, die sind was Besonderes. Aber trotzdem blenden wir es nicht aus, sondern wir wagen schon eine Auseinandersetzung mit ihren Inhalten, aber nicht mit ihnen. Das ist einfach sinnfrei. Das ist einfach eine Ehrung von ihnen, dass wir sie einladen, dass wir sie reden lassen, wo ich finde, sie müssen ausgeladen werden und am Reden gehindert
werden. Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist genau das, was ich noch gebraucht habe.
Falls es keine weitere öffentliche Frage mehr gibt, ich bin noch eine Weile da, können wir bilateral klären. Jetzt ist auch genau die Stunde rum. Vielen Dank an die Technik fürs Streamen. Vielen Dank an Rom für Freiräume, für diese Veranstaltung und euch fürs Kommen. Danke.